Ein kleiner Hinweis, bevor es heute losgeht. Unsere Podcasts kann man nicht nur hören, man kann sie zum Teil auch live schauen. Unter anderem nehmen wir den Podcast «Tagesanzeigerin». Am 5. September kann man den live sehen im Kaufleuten in Zürich. Es wird um Frauenfreundschaften gehen. Also nehmt doch eure beste Freundin mit. Tickets und alle Informationen zu dem Anlass, die findet ihr im Beschreib zu dieser Episode. Und jetzt viel Spass mit «Apropos». Heute bei «Apropos» Vorwürfe an der ETH. Ein Professor soll sich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenähert haben, in einer Weise, die für einen Vorgesetzten wie ihn nicht akzeptabel ist. Er streitet das ab. Über 2,5 Jahre beschweren sich insgesamt 8 Betroffene. Aber die Hochschule, die macht zuerst mal nichts. Der Recherchedesk von Tamedia fängt an, zu diesem Fall zu recherchieren und findet einiges zu den Hintergründen heraus. Aber dann verfügt das Zürcher Bezirksgericht, dass man vorläufig nicht dürfen über alles berichten. Die Geschichte die zeigt also gerade mehrere Sachen, wie an einer Hochschule wie die ETH nicht durchgegriffen wird, trotz vielen Meldungen, wie die betroffenen Forschenden komplett allein gelassen werden und wie schlussendlich ein Gericht verhindert, dass Betroffene über die Medien an die Öffentlichkeit gehen. Und über all das, über das reden wir heute im täglichen Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich sitze für einmal im Studio in Bern mit Katrin Boss und Oliver Zielmann, die zusammen den Recherchedesk von Tamedia leitet. Hallo Katrin, hallo Uli.
Salut Mirja.
Salut Mirja.
Katrin, Oli, wir sind an der ETH Zürich. Euer Fall betrifft einen recht berühmten Professor. Könnt ihr sagen, wer?
Nein, dazu können wir leider kein Wort sagen. Du hast es vorher erwähnt, das Gericht hat das verboten, wir können keine Details geben. Und darum wird das jetzt generell ein bisschen ein Eiertanz in gewissen Sachen, gewissen Fragen, die du uns stellst, was unsere Antwort anbelangt, weil wir einfach das Verbot haben, gewisse Details zu nennen.
Darum reden wir heute nicht nur über die Geschichte, sondern auch darüber, wieso wir jetzt vielleicht ein bisschen den Eiertanz haben in diesem Podcast. Klar ist, es gibt gegen den Professor, den wir erwähnt haben, mehrmals Meldungen wegen seinem Verhalten. Wann meldet denn sich zum ersten Mal jemand wegen dem Mann bei der ETH?
Wir haben im Januar 2022 einen ersten Fall, jemanden, der sich meldet, und zwar bei der offiziellen Meldestelle der ETH. Und das braucht recht Überwindung. Oder? Man ist allein dort und man ist Teil von einem grösseren Team. Und es geht doch immerhin um einen Vorgesetzten, der sehr berühmt ist und der ein grosses Team leitet. Und damit fühlt man sich mitunter vielleicht verloren und braucht dann vielleicht auch die Hilfe der Meldestelle, um sich überwinden, um Details zu nennen.
Und damit sind wir eigentlich bei einem ersten grundsätzlichen Problem von dieser Geschichte, oder?
Das grundsätzliche Problem sind die Abhängigkeiten und die Hierarchien. Oder? Das ist etwas, was wir in der Akademie überall haben, aber verstärkt noch als in anderen Branchen. Wir haben mit Experten geredet und die sagen uns, dass der Bildungsbereich nebst der Pflege und der Gastronomie tatsächlich ein Hotspot ist, wenn es darum geht, Meldungen zu machen über ungebührliches Verhalten. Und das liegt halt genau an dem, dass man zum Beispiel als Doktorandin von einem Professor komplett abhängig ist und über Jahre mit ihm zusammenarbeitet und wenn man dann etwas sagt, unter Umständen halt wirklich sich auch Probleme einhandelt für die eigene Zukunft.
Genau, und das geht ja sogar noch fast weiter als nur jetzt der Forschungsplatz Schweiz. Oder? Man kann sich das ja vorstellen. Man forscht in einem speziellen Gebiet und der eigene Professor oder Professorin, die ist vernetzt weltweit. Also das heisst, wenn man sich mit dieser Person verscherzt, hat man nicht nur Mühe, in der Schweiz vielleicht an einer anderen Uni einen Job zu finden oder einen Postdoc oder was auch immer stellen, sondern das kann weltweit wirklich Konsequenzen haben. Und das bedeutet, dass dann eben so Leute am Schluss der Forschung den Rücken kehren.
Gerade bei den Doktoranden und Doktorandinnen ist das stark. Ich habe das selber auch erlebt. Da ist man unter Umständen nicht eingebunden in andere Vorlesungen oder Gruppen und Teams und arbeitet jahrelang mit einem einzigen Vorgesetzten zusammen isoliert. Und das ist ein sehr schwieriges Umfeld.
Also genau, mit dem willst du das einfach nicht verscherzen. Oder kannst du genau. Das einfach schlicht nicht leisten, das mit ihm zu verscherzen.
Genau.
Das ist also sozusagen die Hintergrundfolie, die jetzt auch eure aktuelle Recherche davor spielt. Ihr habt ja gesagt, es hat 2022 die erste Meldung gegeben zu dem Professor an der ETH, an dieser Meldestelle. Welche Erfahrungen macht jetzt die Person, die sich damals bei der ETH meldet?
Das ist eben etwas, was in der Recherche uns schon auch sehr erschüttert hat, oder? Also wie die Leute allein gelassen worden sind. Sie hat sich dort gemeldet und man hat ihr dann mitgeteilt, das sehen wir, sie hat dann später einen ausführlichen Bericht geschrieben an die ETH und aus dem sehen wir, was dort passiert ist. Sie schreibt dort, dass die Person von der Meldestelle hat ihr gesagt:
Sie sagte zu mir, dass ich den Vorfall nicht melden solle, weil ich verlieren würde. Weiterhin führte sie an, dass eine Meldung der Vorfälle schlecht für meinen Ruf sei.
Also man hat sie eigentlich abgewimmelt. Man hat ihr gesagt, vergiss es, hör auf, das bringt dir nichts, schadest dir eigentlich nur selber. Und weiter hat sie dann noch geschrieben:
Ich empfand die Interaktion mit der ETH Zürich als sehr niederschmetternd und frustrierend. Ich fühlte mich komplett alleingelassen.
Und das sieht man in diesen Berichten. Und das ist ja das, was uns eigentlich berührt hat, oder? Zu sehen, wie die Menschen, erwachsene Menschen, Frauen und Männer, hat es auch in dieser Gruppe, eigentlich emotional durch das sehr, wie soll ich sagen, berührt. Und es ist ihnen leid zugefügt worden, man muss es so sagen.
Kathrin, du redest jetzt schon in den Mehrzahlen. Es ist in dem Fall nicht bei dem einzigen Fall geblieben.
Nein, es hat einen weiteren Fall gehabt, ein Jahr später. Und was hier wichtig ist, vielleicht noch zum Anfügen, man hat ja der ersten Person auch abgeraten, schriftlich Meldung zu machen. Das heisst, es hat dann gar keinen Record gegeben, keine Aufzeichnungen. Dann kommt ein Jahr später der nächste Fall. Und es ist denen nicht klar, dass es schon einen gegeben hat. Obwohl die erste Person explizit gefragt hat, kann ich wenigstens hinterlassen für den nächsten. Und das hat man dann auch abgelehnt. Und prompt ein Jahr später kommt wieder ein Fall und die Person hat sich dann nicht abwimmeln und hat wirklich auch schriftlich offiziell Meldung gemacht, die eigene Anonymität aufgegeben, ausführlich alles geschildert. Das ist dann angeschaut worden, auch ausführlich, schon relativ hoch auf, aber am Schluss hat man dann bei der ETH gesagt:
Die Meldestelle wird ihren Fall schließen. Wir danken Ihnen, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben und versichern Ihnen, dass wir uns auf die bereitgestellten Informationen stützen werden, um uns weiter zu verbessern.
Und für psychologische Schwierigkeiten kann man sich ja als derzeitige Arbeitgeber wenden.
Mhm. Genau. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, Oli, dann kann man sich in dem Fall auch nur schriftlich melden, wenn man seine Anonymität aufgibt.
Das ist richtig. Im Reglement steht eindeutig drin, in dem damals gültigen Reglement, dass man seine eigene Anonymität muss aufgeben muss, nicht nur gegenüber der Meldestelle, sondern auch gegenüber der Person, die man beschuldigt. Da muss man dazu aber sagen, dass da die Rechtsauffassungen total verschieden sind.
Genau, da gibt es wirklich unterschiedliche Auffassungen. Es hat jetzt auch das Bundesgerichtshotel gegeben, wo das anders sieht, wo sagt, dass die Anonymität nicht nötig ist, dass eine Institution oder eine Firma eine Untersuchung einleitet. Ich glaube, es kommt dort auch auf die Schwere vom Fall drauf an. Dort hätte natürlich der Arbeitgeber schon oder die Arbeitgeberin schon eine Fürsorgepflicht. Aber das ist ein komplexes Thema. Da sind die Meinungen wirklich unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich am Entwickeln ist und wo jetzt der Fall vielleicht nicht ganz typisch ist, weil am Schluss haben die Betreffenden haben ihre Anonymität aufgehoben.
Klar ist, schon die zweite Betroffene, die sich meldet, die macht eben das. Die gibt das schriftlich ein, die hebt ihre Anonymität auf. Ich nehme an, mit dem Antwortschreiben ist es aber nicht fertig, weil sonst würden wir ja vermutlich nicht da sitzen.
Also wir haben ja dann 3 Monate später, wir hatten zuerst eine erste Meldung, ein Jahr später, 2. 3 Monate später kommen dann plötzlich viel mehr. Eine Person nach der anderen. Es kommt immer mehr zusammen und dann fällt so etwas an, wie es heisst, ein Herdöpfelspiel. Also nochmal ein ganzes Jahr lang werden die dann schlussendlich insgesamt 8 Meldungen umgereicht. Das sieht man in der Recherche. Man ist nie ganz klar, passiert jetzt etwas, passiert jetzt doch nichts, dann wird man wieder vertröstet, ja doch vielleicht nicht, bis wir nachher jetzt im letzten Juli sind.
Genau, und dort hat dann die Vizepräsidentin von der ETH sich das angehört. Also die hat dort erfahren, dass es 8 Beschwerden gibt gegen den Professor. Die hat sich das angehört und hat eigentlich erneut, wie das schon vorher passiert ist, die Leute komplett enttäuscht. Also sie hat dann gesagt, schaut, wir können nicht helfen, wir können es nicht weiter untersuchen. Ja, mehr oder weniger vergessen es.
Das ist also sozusagen der Grundtenor, den die Meldestelle zurückgibt an die Betroffenen. Ist das normal, dass so eine Meldestelle so lange nichts unternimmt? Dass man das so weiterschleppt, wie du jetzt gesagt hast?
Wir haben das mit 2 verschiedenen Experten eingehend angeschaut. Die haben beide gesagt, überhaupt nicht. Es ist vielleicht jetzt noch umstritten, ob das jetzt juristisch möglich ist, das so abzuwehren im Sinne des Textes, des Buchstabens, des Gesetzes. Die beiden Experten glauben, nein, man hätte etwas müssen machen. Es gibt überordnete Gesetze, die verlangen, dass man die eigenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schützt. Selbst für die, die melden, nicht mehr dort arbeiten, selbst wenn es schon lange her ist, der Arbeitgeber, in dem Fall die ETH, muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Und wenn halt Vorwürfe im Raum sind, muss er sie abklären. Muss sie auch abklären gegenüber dem Betroffenen, der muss auch angehört werden. Es muss ein Austausch stattfinden. Und das, hat hier nicht, das ist hier nicht passiert.
Ich möchte jetzt gerne noch zu einem zweiten Problem in dieser Geschichte kommen. Wir reden ja jetzt über die Vorwürfe, wo sich Betroffene damit gemeldet haben bei der ETH. Aber um was geht es denn da genau?
Das ist ja genau das, was wir jetzt nicht so genau ausführen dürfen. Das ist ja genau der Eiertanz.
Ich frage natürlich jetzt extra ein bisschen so.
Ja, genau. Nein, da kann ich keine Details angeben. Ich kann einfach sagen, es war für uns Anlass genug gewesen, dass wir sehr viel Zeit investiert haben für die Recherche. Es ist lang gegangen, überhaupt Vertrauen zu gewinnen von diesen Leuten. Also, weil die sind geschädigt im Sinn von, die haben aber jetzt jahrelang erfahren, dass man sie nicht ernst nimmt, dass man sie abblockt, dass sie nicht wichtig sind. Die haben sich zum Teil vielleicht, das kennt man ja auch bei solchen Sachen, dass die sich selber einen Vorwurf machen und sagen, ja, vielleicht habe ich mich auch selber falsch verhalten oder was auch immer. Das braucht sehr viel Zeit in so einer Recherche, die Menschen aufzufangen und dazu zu bringen, wirklich zu erzählen und so weiter.
Und was ist denn das genau für ein Gerichtsentscheid?
Das heisst, oder, wenn man einen Vorwurf erhebt gegen jemanden, und das denke ich auch völlig richtig, also wenn man einen Vorwurf erhebt gegen jemanden, dann hat der die Möglichkeit, das Gericht zu gelangen und zu sagen, das ist so ein heftiger Vorwurf, der kann mir derart schaden und er stimmt überhaupt nicht und ich habe ganz viel belegt, dass er nicht stimmt. Dann kann er vorsorglich, super provisorisch sagt man dem, beim Gericht veranlassen, dass es uns Medien verbietet, zu publizieren. Vorsorglich. Also einfach für den Moment. Oder? Das Gericht kommt und sagt so, stopp, halt, ich darf nichts schreiben, keinen Namen und gar nichts. Die dürfen dann das auflisten, was wir genau nicht dürfen. Also wir dürfen jetzt eben heute zum Beispiel nicht sagen, um was es genau geht, auch nicht wer, in welchem Forschungsfeld oder was auch immer. Und dann können wir dann Belege und unsere Argumente einreichen. Das wird ein längerer Prozess sein, der jetzt im Gang ist, wo dann das Gericht entscheidet, wird es komplett verboten, also bleibt das aufrecht. Oder kommt das Gericht zum Schluss und sagt, doch, das öffentliche Interesse ist gross genug. Das ist unser Standpunkt, das ist so eine wichtige Geschichte. Das ist eine wichtige Geschichte, weil es um die ETH geht, von der Steuerzahler zahlt die Institution, die weltweit wichtig ist, aber auch, weil es um etwas geht, Inhaltliches, wo wir der Meinung sind, das hat die Öffentlichkeit das Recht, das zu erfahren. Und das wird das Gericht dann entscheiden. Da kann sich nachher der Betroffene, wo Vorwürfe erhoben wurden, sind noch wehren. Also das kann dann noch vor ein, zwei weitere Gerichte gehen. Aber das ist jetzt also das, was wird passieren.
Mhm. Ihr recherchiert beim Recherchedesk ja immer wieder zu heiklen Themen, auch zu Vorwürfen gegen Einzelpersonen. Wie häufig passiert euch das, dass ihr so eine super provisorische Verfügung bekommt?
Also glücklicherweise haben wir das relativ selten. Wir haben einen Fall gehabt, der für uns, glaube ich, sehr wichtig war. Ein Kollege, Thomas Knellwolf, recherchiert zum Oligarch Abramovic. Er wollte in die Schweiz ziehen und das Bundesamt für die Polizei hat gefunden, er sei eine Gefahr für die Schweiz in einem internen Gutachten. Das haben wir nicht dürfen bringen. Wir haben sogar einen schwarzen Balken damals über den Titel gelegt, um zu sagen, dass wir das nicht dürfen publizieren. Weil wir haben das als, schon ein bisschen als Zensur auch empfunden. Der ist nachher durch die Gerichte durch und die Gerichte haben nachher auch gesagt, sie seien selber also keine Zensurbehörde und haben es am Schluss recht gegeben und wir haben das dann können machen. Ist aber dann gleich 8 Monate später gewesen, was relativ schnell ist in so Verfahren. Also es ist dann schon möglich, etwas sehr lang aufzuhalten und das ist auch nicht immer gut für einen Fall in dem Sinn. Und insbesondere, was halt auch ist, ist, dass in der gleichen Zeit in den letzten Jahren das Parlament die Hürden noch gesenkt hat für eben die provisorischen Massnahmen. Also das heisst, es ist heute einfacher, sogar noch der Presse quasi einen Maulkorb anzulegen. Oder ist dann bald, das Gesetz kommt jetzt bald in Kraft, ist, es wird einfacher sein künftig, als es bis jetzt schon war.
In dem Fall von dem ETH-Professor wissen die jetzt also gewisse Sachen, könnt jetzt aber nicht darüber schreiben und auch nicht darüber reden jetzt in diesem Podcast. Warum habt ihr euch trotzdem zur Publikation entschieden? Man könnte jetzt auch sagen, wenn wir so wenig herausgeben können, dann lassen wir es ganz sein.
Genau, also das hat verschiedenste Gründe. Einerseits, wie das, was ich vorher gesagt habe, das öffentliche Interesse ist sehr gross. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nur einfach, was ist das für ein Prozess und was exakt ist passiert, sondern genau, wie sind die Leute behandelt worden. Und das hat uns jetzt eigentlich schade gedacht, wenn man das nicht hätte können beschreiben, weil wir sind doch sehr erstaunt gewesen, oder? Dass heutzutage noch, nachdem so oft über das geredet worden ist, über Vorwürfe an Hochschulen oder anderen Firmen und Institutionen, man redet über Sensibilisierung, man redet über Meldestellen, die immer mehr eingerichtet werden. Und trotzdem ist es heutzutage noch möglich, dass an einer ETH so etwas passiert. Das hat uns verrückt gedacht. Und darum, das ist so ein bisschen die Meta-Ebene auch von dieser Geschichte. Oder? Also sagen wir es allgemeiner, was nicht nur die ETH betrifft, sondern andere. Und darum haben wir gefunden, es ist wichtig, das aufzuzeigen. Also dass wir heute einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo wir gerne sein möchten. Und dass wir natürlich auch hoffen, dass wir das sensibilisieren können, bewirken, also dass sich die Hochschulen sich das gut überlegen, weil, das muss man natürlich sagen, wir haben insofern einen kleinen Einfluss mehr als Medien, weil so eine Hochschule einfach, das ist nie mit Schaden, was nicht wollen, oder? Was versuchen zu verhindern. Und von dem her ist es sinnvoll, das zu bringen, weil das andere Hochschulen sich auch anhalten wird, sich vielleicht nochmal zu überlegen, haben wir es im Griff? Haben wir, sagen wir, Meldestellen oder Richtlinien oder was es immer, was es braucht, haben wir so Sachen installiert, die wirklich auch funktionieren.
Das heisst, die Geschichte, die verweist eigentlich auf ein Problem, das weit über die ETH rausgeht.
Absolut, ja. Also, wenn es jetzt einfach nur ein Einzelfall wäre, das ist eigentlich ja nicht so unser Business, also auch vom Recherchedesk, dass wir einfach Einzelfälle, die vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Glamour haben oder was auch immer, das ist nicht unser Business. Was wir wollen, sind Fälle aufzeigen, die wir finden, das ist wirklich sehr wichtig für die Gesellschaft. Das bringt die Gesellschaft vielleicht ein bisschen weiter, eben indem es eben Sensibilisierung bewirkt. Und von dem ja, sind wir jetzt überzeugt und darum kämpfen wir auch, dass wir am Schluss mal dann die ganze Geschichte können erzählen können, weil dort ist dann schon noch einiges mehr, wo man an Details darlegen kann. Und das ist uns wichtig.
Das heisst, da gibt es einerseits die journalistische Verantwortung, andererseits spielt das Ganze eben in einem sehr spezifischen Milieu, wie ihr vorher auch schon erwähnt habt.
Wir wissen aus Umfragen und Studien, dass speziell in der Bildung und in der Akademie das Problem wirklich virulent ist. Das heisst, wenn wir hier einen Fall berichten und sei es auch nur eingeschränkt, wie in diesem Fall, sei es auch nur halt mit einem Eiertanz, dann können wir in einem Bereich etwas aufs Tablet bringen, wo wir unter Umständen dann sehr viel bewirken können, gerade weil es dort eben brennt. Und das ist schon, wie Katrin richtig gesagt hat, auch ein bisschen unser Job, dass wir halt dort hergehen, wo es halt auch wirklich brennt.
Eigentlich wären ja genau für das aber auch so Meldestellen da, wie sie auch die ETH hat, dass man sich eben, wenn es problematisches Verhalten gibt, auch an die wenden kann. Wieso ist das da schiefgelaufen? Wieso ist da nichts passiert?
Im Fall der ETH hat offensichtlich die Sensibilisierung gefehlt, vor Ort, von den Meldestellen bis ganz, ganz rauf. Und natürlich haben sie dann gesagt, jetzt, wo wir mit ihnen geredet haben, dass sie sich werden ändern, neue Reglemente, das ist alles anders.
Genau, die Vizepräsidentin hat dann gesagt, nachdem wir sie konfrontiert haben, der Fall sei für sie wie eine Impfung. Das würde ihr nie mehr passieren. Also das ist genau so, wie Doli sagt, das ist offensichtlich, sind sie nicht sensibel genug gewesen und haben das nicht begriffen, um was es da eigentlich geht.
Aber am Schluss schlägt es halt kein Geiss weg, dass sie erst eine Untersuchung eingeleitet haben und erst aufgesprungen sind, wo wir als Medien, als Presse angefragt haben. Und da muss man schon mal einen Schritt zurück und überlegen, was das eigentlich heisst. Am Schluss braucht es die Medien nach 2,5 Jahren, damit sich eine der renommiertesten Hochschulen bewegt. Und das ist für uns und ich glaube auch für die Gesellschaft relativ wichtig, weil es ist nicht überall und bei allen klar, was für eine Rolle die Medien hier spielen. Wir haben im Moment, seit letztem Herbst, im Ständerat einen Vorstoss, der behandelt wird, jetzt derzeit, wo es darum geht, dass die Journalisten und Journalistinnen eigentlich mit geheimen Informationen nicht mehr arbeiten dürfen. Dass man also sagt, ja, dafür haben wir ja Staatsanwaltschaften, wir haben interne Meldestellen, wir haben x Stellen, die wir da machen können. Und genau dieser Fall zeigt einmal mehr, dass es regelmässig vorkommt, dass Whistleblower oder wer auch immer einfach anstehen, nicht weiterkommen, wirklich alles ausschöpfen. Und das sehen wir an diesen Mails. Immer wieder kommen, ja, aber kann ich nicht doch noch etwas hinterlegen? Aber könnt ihr nicht vielleicht ein bisschen etwas daraus lernen aus meinem Fall? Immer wieder wirklich also das Herz ausschütten. Noch nicht einmal unbedingt für einen eigenen Fall, sondern für möglich die Nächste oder der Nächste, der dann betroffen ist. Und das tut einem wirklich weh, wenn man liest, wie das einfach abgekanzelt wird und wie es am Schluss halt wirklich erst dann bewegt wird, wenn wir kommen. Und da haben wir schon ein bisschen eine vierte Gewaltrolle, die manchmal, habe ich das Gefühl, ganz besonders in der Politik auch ein bisschen unterschätzt wird.
Dass jetzt also ihr auch als Vertreter von den Medien gekommen sind und euch das angeschaut habt, das hat etwas bewegt. Was ist denn seither an der ETH passiert? Wie hat sie auf das reagiert, auf eure Recherche?
Ich muss sagen, ich habe mich eigentlich dann noch erstaunt, wie die ETH reagiert hat. Ich habe eigentlich erwartet, dass sie abblocken und einfach relativ kühl sagen, ja, wir untersuchen das auch. Sie haben ja dann gesagt, sie werden jetzt eine Untersuchung einleiten. Aber sie haben doch, die Vizepräsidentin, habe ich gefunden, hat sich sehr nahbar gezeigt, im Sinne von, sie hat gesagt, sie hat ihrem Wählen unterlaufen. Also sie hat wirklich vordergrad zugegeben, das ist falsch, wie wir gehandelt haben. Unsensibel in Art hat sie gefunden, oder, beziehungsweise sie hat einfach ja, gefunden, ich habe einen schweren Fehler gemacht, sie hat es so zugegeben. Und das finde ich, eigentlich bin ich auch noch froh darum, oder? Weil das genau das bestätigt, was der Oli sagt. Es ist jetzt nicht, wir sind einfach irgendetwas berichten, wo wir ein bisschen aufgebauscht haben und ein bisschen übertrieben oder was auch immer, sondern wir haben etwas berichtet, wo selbst die ETH in ihrer ersten Stellungnahme haben sie gesagt, wir sind schockiert. Und das heisst, es ist sehr relevant und wir haben jetzt etwas ausgelöst durch die Berichterstattung und beziehungsweise zuerst durch die Recherche. Und das ist eigentlich genau das, was unsere Rolle ist.
Ist eigentlich auch direkt im Fall von dem Professor etwas passiert? Also ist der weiterhin tätig an der ETH?
Ja, der ist noch dort. Es läuft ja jetzt die Untersuchung und bevor dort etwas abgeschlossen ist, wird das auch so bleiben. Das ist auch richtig so. Also zuerst muss man es jetzt von der ETH her genau anschauen und dann wird wahrscheinlich die ETH irgendetwas entscheiden.
Und die ETH untersucht ihre eigenen Abläufe jetzt selber auch nochmal extern. Also das kommt alles ein bisschen aufs Tapet jetzt in den kommenden Wochen und Monaten.
Das hat also jetzt einen Prozess in Gang gesetzt. Was ist denn aus den Betroffenen geworden, aus denen, die sich gemeldet haben?
Also die allermeisten sind nicht mehr bei der ETH und viele, insbesondere auch Frauen, haben in der Forschung zurückgekehrt, was irgendwo besonders verheerend ist.
Danke vielmals, Katrin, und danke vielmals, Oli, für das Gespräch.
Danke dir, Miriam.
Danke dir, Miriam.
Wer die ganze Berichterstattung zu dem Fall an der ETH Zürich noch möchte nachlesen, wir verlinken auch den passenden Artikel gerne noch im Beschreib zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge und die Woche vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Katrin Boss und mit Oliver Zielmann vom Tamedia Recherchedesk. Und produziert hat die Folge Zara Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.